Wenn Gott wie mein Handy wäre, dann würde ich öfters beten. Das sagt Sophia Fritz, eine junge Münchnerin und Autorin. Warum? Weil das Smartphone sowas wie ihr erster Ansprechpartner geworden ist für ihre Grundbedürfnisse. Das Handy ist da, wenn sie alleine ist, wenn sie frustriert ist oder wenn sie Ablenkung braucht. Aber, so schreibt sie, mit Gott ist das irgendwie komplizierter. Gott gibt keine Ablenkung und bevor ich anfange, mit Gott zu reden, muss ich erstmal selbst zur Ruhe kommen. Und sie fügt an, mein Drang, lieber zum Handy als zu Gott zu greifen, der ist alles andere als respektlos. Ich habe zu viel Respekt vor Gott, als dass ich ihn mit meinen eigenen Problemen belasten wollen würde. Sophia, das ist bestimmt nicht die einzige Mitzwanzigerin, der klarer ist, wie ihr Smartphone funktioniert, wie das Beten funktioniert. Und sie ist ganz bestimmt nicht die einzige gläubige Person, die das Beten immer wieder vor eine Herausforderung stellt. Ja, das ging sogar einem wirklich angesehenen Theologen so. Jemand, der vom Christsein richtig viel verstanden hat. Paulus. Und Paulus, der sagt, beten? Beten, Leute, das können wir eigentlich gar nicht so richtig. Er schreibt davon in seinem Brief an die Römer und wir können das im 8. Kapitel in den Versen 28 bis 31 nachlesen. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Denn er tritt für die Heiligen ein, so wie Gott es will. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, diese hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Und die er gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Wenige Zeilen, aber sehr viel Inhalt, die Paulus hier schreibt. Ein sehr dichter Text ist das. Und deshalb gehe ich zunächst auf das Thema ein, das ich gerade schon mal angeschnitten habe, nämlich das Beten. Was sagt uns dieser Text über das Beten? Offensichtlich versteht sich der große geistliche Paulus hier gar nicht als Gebetsprofi. Und genau genommen versteht er niemanden als einen solchen Gebetsprofi, denn er schreibt hier ja ziemlich pauschal von der Schwachheit aller und dem, dass wir eigentlich keine Ahnung haben zu beten, wie es sich gebührt. Das ist irritierend. Für die Frommen damals und für die Frommen heute. Denn natürlich weiß ich, wie man betet. Hallo, ich mache das mein ganzes Leben lang. Ich habe schon 17 Bücher über das Gebet gelesen und 10 Gebetskreise besucht. Natürlich weiß ich das. Was meint Paulus hier, wenn er sagt, wir wissen nicht zu beten, wie es sich gebührt? Das kann sich sowohl auf den Inhalt als auf die Haltung als auch auf die Perspektive des Gebets beziehen. Was den Inhalt des Gebets angeht, da kenne ich persönlich zwei Extreme. Das eine ist, dass ich manchmal überhaupt nicht weiß, was ich sagen soll. Ich setze an zum Beten und dann lasse ich es wieder, ich versuche es nochmal, aber ich merke irgendwie, ich komme nicht so richtig rein. Ich fühle mich irgendwie sprachlos. Und in anderen Fällen, da ist Sprachlosigkeit nicht mein Problem. Da komme ich mit so einer ganzen Liste zu Gott. Mit einer Liste, auf der nicht nur jede Menge Sachen draufstehen, sondern auf denen ich ihm auch ausführlich darlege, warum der von mir ausgedachte Plan zur Klärung der Umstände der beste und durchdachteste wäre. Also wo ich einfach deutlich mache, dass ich glaube, selbst den besten Plan von allen Dingen zu haben. Das nächste ist die Haltung beim Beten. Damit meine ich jetzt primär nicht die äußere Haltung, ob ich jetzt sitze oder stehe oder knie, sondern meine innere Haltung. Mache ich mir eigentlich bewusst, mit wem ich da rede? Bin ich nicht total oft auf dieser Kumpelschiene unterwegs und vergesse dabei dann total, dass ich dem Lebendigen, dem Heiligen und dem großen Gott gegenüber trete? Aber wenn ich mir das total bewusst mache, stehe ich dann nicht auch in der Gefahr, dass es mir vielleicht so geht wie der jungen Frau, die ich am Anfang zitiert habe, dass sie zu viel Respekt vor Gott hat und deshalb das mit dem Beten vorsichtshalber lieber lässt? Und dann noch die Perspektive, mit der ich bete. Ich merke, wenn ich bete, tue ich das meistens sehr kurzsichtig und sehr egoistisch. Aber als Christen haben wir eigentlich einen anderen Blick. Wir haben den Zugang zu einer Perspektive, die über das Meins, über das Hier, über das Jetzt hinausgeht. Wir haben, wie Paulus das wenige Verse vorher schreibt, eine Hoffnung, die wir nicht sehen können. Aber gerade weil wir diese Hoffnung nicht sehen können, nicht anfassen können, macht es es uns oft auch schwer, die wirklich im Blick zu haben, die in unser Gebet mit einzubeziehen und es sich uns so zu beten, dass es dieser Hoffnung gebührt. Und deswegen fehlt uns oft auch diese weite Perspektive. Es gibt also mindestens diese drei Faktoren, die unser Beten so ungebührend machen und auf die Paulus sich deshalb hier beziehen könnte. Die Frage ist, was für einen Schluss zieht Paulus aus dieser Feststellung? Paulus, der sagt nicht, Leute, wenn ihr das mit dem Beten nicht so drauf habt, dann lasst es doch einfach, ja, bevor ihr irgendwas falsch macht. Paulus sagt auch nicht, also jetzt strengt euch mal bitte richtig an mit dem Beten und beachtet im Folgenden diese und jene Punkte, damit euer Beten in Zukunft frommer wird. Und er fordert die Menschen auch nicht auf, ihre Gebetsschwäche irgendwie anderweitig auszugleichen. Nein, er verweist auf Gott, der unsere Schwachheit beim Beten nicht aus der Welt schafft, aber uns jemanden dafür an die Seite stellt, nämlich seinen Geist. Damit hebt Gott die Differenz zwischen sich und uns nicht auf, aber er gibt uns mit seinem Geist einen Vermittler, einen Brückenbauer. Dieser Geist, der in unserem Herzen wirkt, der macht das, was wir selbst nicht könnten. Er spricht das aus, was wir selbst nicht fassen und sehen können. Und er tritt, wie es im Text heißt, so für die Gläubigen ein, wie Gott es will. Und damit ist er eigentlich sowas wie ein Dolmetscher zwischen uns und Gott. Und wenn ich den gewagten Vergleich vom Anfang nochmal aufnehme, dann könnte man sagen, wenn Gott wie mein Handy wäre, dann wäre der Google Translator eine Grundfunktion. Er arbeitet wie ein Übersetzungsprogramm. Links beten wir mit all unserer Schwachheit und rechts kommt das Gebet so raus, dass es Gott gemäß ist. Dem Übersetzer, dem Heiligen Geist sei Dank. Natürlich ist das nur ein sehr schwacher und auch ein sehr menschlich gedachter Vergleich zu dem, wie Gottes Geist wirkt. Aber er hilft uns vielleicht trotzdem, dieses Vorgehen ein bisschen greifbar zu machen. Und damit ist Beten nicht nur ein Gespräch zwischen uns und Gott, sondern auch ein Gespräch Gottes mit sich selbst oder besser gesagt in sich selbst. Beim Beten kommt also nicht nur die Beziehung zwischen Gott und Mensch zum Tragen, sondern auch die Beziehung innerhalb des Dreieinen Gottes. Was heißt das jetzt für unser Beten? Zum einen sollte uns das, was Paulus hier feststellt, demütig machen, gerade beim Beten. Denn auch gerade beim Beten gefallen wir uns oft selbst ganz schön gut. Aber das, was Paulus hier schreibt, das macht uns nochmal neu bewusst, nicht wir sind die tollen Beter. Nein, wir sind sogar beim Beten auf Gott angewiesen. Und Beten, das ist nicht nur mein Werk, sondern das ist auch das Beten des Geistes Gottes in uns, mit uns und für uns. Und das ist ja zugleich auch wirklich entlastend. Denn damit müssen wir keine Angst haben, etwas Falsches zu beten, sodass das, was wir einmal in einem unbedachten Moment gebetet haben, uns auf einmal einholt, obwohl es eigentlich total Mist ist. Ich weiß nicht, ob ihr das Kinderbuch von dem Sams kennt, aber da ist es ja so, dass das Sams mit den Punkten seinem Besitzer jeden Wunsch auf der Stelle wortwörtlich erfüllt. Und das endet dann meistens nicht in großer Begeisterung, sondern in einer mittleren Katastrophe. Und der Besitzer merkt, oh nein, das, was ich mir gewünscht habe, das war eigentlich gar nicht so klug. Aber genauso funktioniert Gott eben nicht. Er hat nicht einen solchen Mechanismus. Vielmehr dürfen wir uns darauf verlassen, Gott gibt uns entweder das, worum wir gebeten haben, oder das, worum wir gebeten hätten, wenn wir wüssten, was er weiß. Und weil es ein bisschen kompliziert ist, nochmal. Gott gibt uns das, worum wir gebeten haben. Oder das, worum wir gebeten hätten, wenn wir wüssten, was er weiß. Weil er eben kein Wunschautomat ist, der stur den bestellten Wunsch erfüllt, sondern unser Vater, der seine Kinder liebt und der einen viel weiteren Blick hat als seine Kinder. Sowohl was ihr eigenes Leben angeht, als auch was alles darüber hinaus angeht. Nämlich den Bau von seinem Reich in dieser Welt. An diesem Bau dürfen wir beteiligt sein, aber gleichzeitig übersteigt er doch unseren eigenen Lebenshorizont bei weitem. Was dieser Text uns also deutlich macht, ist, wir als Menschen, wir schaffen es nicht so zu beten, dass es dem heiligen Gott angemessen ist. Aber das müssen wir auch nicht wegbügeln. Wir müssen auch nicht versuchen, das zukünftig besonders fromm zu machen, sondern wir dürfen uns darauf verlassen, dass dieser Gott sogar dafür Sorge trägt, dass unsere Worte bei ihm ankommen. Denn selbst unsere unfertigen, unsere stammelnden, unsere unperfekten und sogar unsere wortlosen Gebete, die tun unserer Kommunikation mit Gott keinen Abbruch. Auch sie tragen dazu bei, dass wir in der Beziehung zu ihm wachsen. Und etwas Analoges schreibt Paulus auch im nächsten Satz, wo es dann nicht mehr um das Gebet, sondern grundsätzlich ums Leben geht. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Paulus' These ist hier, selbst leidvolle und traurige Dinge in unserem Leben können uns nicht davon abhalten, das Beste zu bekommen. So steht es in Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Ein Vers, den ihr bestimmt kennt, auch von irgendwelchen Postkartenkalendern mit bunten Sonnenuntergängen. Und auch die säkulare Variante dieses Verses habt ihr in den letzten Wochen und Monaten bestimmt häufiger gesehen. Nämlich der Alles-wird-gut-Regenbogen. Der wurde ja in der Corona-Krise zu so einer Art Statement von gesellschaftlichem Optimismus. Aber steht dieser Optimismus, diese Glaubenszuversicht, nicht im Gegensatz zu der krassen und grauen Realität? Eine Realität, die gerade in den letzten Monaten ja die Unverfügbarkeit, die Tragik und auch die Grausamkeit des Lebens deutlich gemacht hat. Ja, diese Realität, die gibt es und die soll durch diesen Vers auch nicht weggeredet werden. Zu oft wird dieser Satz nämlich leichtfertig von Außenstehenden benutzt, weil sie damit andere Leute trösten wollen. Aber das ist kein Satz, den man einfach anderen Menschen um die Ohren hauen kann und dann erwarten, dass sich schon alles nicht so schlimm für sie anfühlt. Das ist auch kein Satz, mit dem man am Ende des Lebens einfach alles einordnen kann und alles, was einem widerfahren ist, in Schubladen einsortieren. Dieser Satz, der ist auch keine zusammenfassende Lebenserfahrung von Paulus, sondern er ist ein Bekenntnis, ein Glaubenssatz. Kein Glaube daran, dass einfach so alles wieder gut wird, aber ein Glaube daran, dass der Gutgott letztlich die Fäden in der Hand hält. Und dass wir irgendwann erkennen werden, wie diese Fäden zusammenlaufen. Manchmal können wir das auch schon im Hier und Jetzt erkennen, wie diese Fäden zusammenlaufen. Dass tragische Einschnitte im Menschenleben auch positive Folgen haben können. Ja, bekanntes Beispiel dafür kennt ihr bestimmt die Josefsgeschichte in der Bibel. Seine Brüder wollten ihn zuerst umbringen, dann haben sie ihn an Sklavenhändler verkauft. Also eine wirklich tragische Wendung im Leben. Aber die hat sich für ihn tatsächlich gut ausgewirkt. Er hatte ein segensreiches Leben und einen erfolgreichen Posten im Ausland und konnte dadurch ja letztlich seine Familie von der Hungersnot retten. Und so hat er dann am Ende seines Lebens auch bekannt, der Josef: Ihr gedachtet es, böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es, gut zu machen. Kann man nochmal nachlesen in 1. Mose 50. Und so wie Josef die Zusammenhänge, schon solche Zusammenhänge schon innerhalb des Lebens zu erkennen, das passiert manchmal und das ist ein wirkliches Geschenk. Aber das muss und das wird nicht in allen Fällen so sein. Vieles in unserem Ende, auch am Lebensende, wird bruchstückhaft bleiben. Minus und Minus gibt eben nicht immer Plus. Und da bleiben Fragen offen. Fragen wie, warum die Versöhnung, nach der ich mich so gesehnt habe, nie stattgefunden hat. Oder warum die Familie, die ich mir so gewünscht habe, nie Realität wurde. Oder warum ich trotz all meiner Begabungen und Talente nicht die Chancen im Leben bekommen habe, die andere erhielten. Ja, es bleiben Fragen unserer Lebensgeschichte offen. Aber das letzte Kapitel unserer Lebensgeschichte, das ist ja noch nicht geschrieben. Das erwartet uns noch. Das erwartet uns noch. Paulus, der hat ganz stark in dieser Erwartung erlebt, gelebt, dass dieses letzte Kapitel mit der Wiederkunft von Jesus Christus bald anbrechen wird. Er konnte deshalb ganz viel von dem, was er erlebt hat, schon unter dieser Perspektive betrachten. Uns heute fehlt diese Perspektive, zumindest ist sie nicht mehr so natürlich. Aber gerade deshalb müssen wir sie ab und an einüben. Und das heißt, sich bewusst machen, dass nicht alles, was uns als Christen verheißen ist, sich schon in diesem Leben erfüllen wird, sondern an anderer Stelle auf uns wartet, zu einem anderen Zeitpunkt. Und genau dieses Wissen ermöglicht uns aber, nicht zu billigen Jenseitsvertröstern zu werden, sondern unser Leben in seiner ganzen Breite und Tiefe anzunehmen. Und es gibt uns auch die Freiheit, sogar mit den Dingen Frieden zu schließen, die uns wirklich treffen und die sich nicht rational erklären lassen und die sich eigentlich auch nicht abschließen lassen. Aber wir können sie in dem Vertrauen annehmen, dass sie nicht einfach nur dem Lauf der Dinge entsprechen, sondern der Zielroute Gottes entsprechen. Und dieses Bewusstmachen, das hilft uns auch, uns in unserem Leben immer wieder einzunorden. Dass wir in all den Höhen und Tiefen des Lebens das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Auf unseren Handyvergleich bezogen heißt das: Wenn Gott wie mein Handy wäre, dann wäre Google Maps eine Grundfunktion. Ein Navi, das mich trotz aller Irrungen und Wirrungen des Lebens doch zum Ziel führt, sodass ich das Ziel gar nicht verfehlen kann. Denn dafür hat Gott schon die wichtigsten Entscheidungen getroffen. Das machen die letzten Verse unseres Predigttextes heute deutlich. Ich gehe an dieser Stelle nur noch mal abschließend auf die ein. Paulus, der benutzt hier ganz hohe und starke Worte wie vorherbestimmt, berufen, gerecht gemacht, verherrlicht und er baut die zu so einer Art Hymnus zusammen. Und ich finde, durch diese Zeilen ist Paulus das Staunen und die Freude darüber, wie Gott alles zusammenführt und zusammenhält, abzuspüren. Ja, er schlüsselt nochmal auf, wie diese Sachen zusammenhängen. Gott, er hat uns dazu geschaffen, dass wir in Beziehung mit ihm leben. Dass wir auf seine Zuwendung im Glauben antworten können. Dass wir uns das ewige Leben nicht erarbeiten müssen, sondern von ihm empfangen dürfen. Und Gott, er schenkt uns diese Perspektive des ewigen und erfüllten Lebens bei ihm. Alles wird gut. Das können wir aus voller Überzeugung sagen. Nicht, weil wir dem Lauf der Dinge vertrauen, sondern weil der liebende Vater uns sicher durch die Irrungen und Wirrungen des Lebens navigiert, wie ein Navi. Und zwar zu dem einen großen Ziel, dem ewigen Leben mit ihm. Und in diesen Irrungen und Wirrungen lässt er uns nicht allein. Er lässt uns nicht mal beim Beten allein, sondern er stellt uns hier den Vermittler und Übersetzer, Heiliger Geist, an die Seite. Und so kommen auch unsere unperfekten, undurchdachten und sprachlosen Gebete bei ihm an. In all dem ist es Gott, der entscheidend ist. Für unser Beten, für unser Leben hier und für unser Leben, das noch kommt. Und damit ist er zum Glück viel mehr als mein Handy. Amen.